Lasst uns feiern das Mahl. Diesen Satz haben wir in den letzten Wochen, wenn ich gepredigt habe, immer wieder gehört. Es ist eine Liedzeile eines berühmten Abendmahlsliedes. Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab. Angestoßen ist diese Reihe davon, dass wir als Gemeindeleitung uns die Frage nach der Form fürs Abendmahl gestellt haben. Und uns gefragt haben, in welcher Form sollen wir es denn nach der Pandemie denn wieder feiern? Und uns war es wichtig, dass wir nicht nach persönlichen Präferenzen die Form festlegen. Sondern dass man, ja, ich mag die Form lieber, also machen wir die. Sondern wir wollten noch einmal hineinschauen und entdecken, was sagt denn die Schrift über das Wesen des Abendmahls? Wenn Jesus uns auffordert und einlädt, das Mahl mit ihm zu feiern, was transportiert denn dieses Mahl an Botschaft mit sich? Und wir haben gesehen, wenn diese Aufforderung kommt, lasst uns feiern das Mahl, dann haben wir gesehen, dass es eine Vergegenwärtigung dessen ist, was Jesus für uns getan hat. Also eine Erinnerung, die Jesu Tat in die Gegenwart hineinholt und plötzlich diese Botschaft Kraft gewinnt in unserem Alltag. Wir haben gesehen, dass die Feier des Mahls dazu dient, seinen Tod zu verkündigen. Dass plötzlich diejenigen, die an dem Mahl teilnehmen, nicht nur Empfänger sind, sondern auch Verkündiger sind. Ganz gleich, ob sie eine theologische Ausbildung haben oder nicht. Sondern durch die Gaben, die sie teilen, verkündigen sie, Jesus ist gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Diese Botschaft gilt uns allen. Und jedes Mal, wenn dieses Brot und der Kelch weitergereicht wird, wird sein Tod und seine Auferstehungskraft verkündigt. Und dann haben wir gesehen, wenn wir das Mahl miteinander feiern, dann feiern wir auf eine Art und Weise in einer Gemeinschaft, die Jesus sich selbst wünscht, nach der er sich selber sehnt und zu der er uns einlädt. Eine Gemeinschaft, die nicht nur aus Gleichgesinnten besteht, sondern eine Gemeinschaft, die gegründet ist, auf dem, was Jesus getan hat. Und so kommt die Tischgemeinschaft, die dort zusammenkommt, als eine Gemeinschaft zusammen, die nur von diesen Gaben lebt. Und die durch diese Gaben definiert wird. Nämlich durch das, was Jesus getan hat. Und wir können Anteil haben an dem Leben derer, die am Tisch stehen. Weil sie diese Gaben genauso nötig haben wie wir auch. Darum lasst uns feiern dieses Mahl in Gemeinschaft. Und heute schauen wir uns das Mahl und den letzten Aspekt des Abendmahls an, nämlich einen Blick der Hoffnung. Denn das Mahl, das wir feiern, ist ein Hoffnungsmahl. Denn es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und im Angesicht des Leides blicken wir voller Hoffnung auf das, was Jesus für uns getan hat. Und das sagt Jesus selbst im Abendmahl. Ich werde nicht den gesamten Text vorlesen. Ihr habt in den letzten Wochen die Einsetzungsworte so häufig gehört, wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Aber heute schauen wir uns einen Vers an, der besonders bei Matthäus, Markus und Lukas, bei den Synoptikern vorhanden ist, die einen speziellen Wert darauf legen. Johannes' Bericht über das Abendmahl ist ganz besonders, aber im ersten Korintherbrief taucht dieser Vers zum Beispiel gar nicht auf. Aber Jesus spricht über die Hoffnung im Angesicht von Leid. Und Jesus sagt, Amen, das sage ich euch, ich werde nun keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde. Und das wird geschehen, wenn Gott sein Reich vollendet hat. So übersetzt es die Basisbibel in Markus 14, Vers 25. Bei Lukas ist dieser Vers etwas kürzer. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange, bis das Reich Gottes kommt. Und die Auslegung dieses Verses ist ein bisschen spannend, weil wir stürzen uns, gerade in der evangelikalen Kultur. Warte mal, wann ist das denn? Und dann haben wir diesen Zeitstrahl vor Augen, wann kommt die Entrückung und so weiter und so fort. Und da gibt es Leute, die wissen mehr darüber, als Jesus selbst dazu gesagt hat. Und dann wird spekuliert. Jesus legt hier gar keinen Wert darauf. Das Wann will er gar nicht definieren. Er macht nur deutlich, das Mahl verändert sich. Ich werde nicht mehr an diesem Mahl teilnehmen. Nicht mehr so, wie ich jetzt hier bei euch sitze. Es ist für mich, es geht etwas zu Ende. Und er hat dabei sein Leid vor Augen. Er weiß, was vor ihm liegt. Und die Auslegungen in unterschiedliche Richtungen. Einige sagen, ja, das ist, und das übersetzt hier zum Beispiel, hier sehen wir sehr gut, wie eine Übersetzung immer eine Auslegung ist. Ganz gleich, ob man Elberfelder, Schlachter oder Luther oder irgendwas hat. Jede Übersetzung ist eine Auslegung. Denn das wird geschehen, wenn das Gott sein Reich vollendet hat. Steht nicht im Text. Dort steht, wenn ich von Neuem davon trinken werde, im Reich Gottes. Punkt. Es ist hier ein Versuch einer Deutung, und vollendet bedeutet, und das legen einige Leute aus, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt und wenn seine Gemeinde mit ihm das Hochzeitsmahl feiert, dann wird er erst wieder dieses Mahl feiern. Die anderen Ausleger sagen, aber Jesus hat eigentlich während seiner ganzen Zeit auf der Erde schon darüber gesprochen, dass das Reich Gottes angebrochen ist durch sein Wirken. Also wenn Jesus stirbt, aufersteht und sein Geist kommt, wird er ja wieder feiern mit seiner Gemeinde, weil er durch seinen Geist gegenwärtig ist. Es gibt Argumente für beides. Ich tendiere zu der zweiten Auslegung. Aber in der zweiten Auslegung ist trotzdem der Blick auf die Ewigkeit nicht versperrt. Denn die Art der Feier mit Jesus von Angesicht zu Angesicht, in einer Zeit, wo er alles in allem sein wird, ist mit drin. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir dieses Mal alleine feiern. Wenn wir gleich an die Tische gehen, um das Mal zu feiern, feiern wir es mit Jesus. Aber er begegnet uns in etwas anderer Form. Nämlich in den Leuten, die mit am Tisch stehen. Aber es wird eine Zeit geben, wo wir dieses Mal mit ihm feiern. Mit dem Lamm. Mit dem Regenten. Dieses ewige Mal. Aber darauf legt Jesus gar nicht den Fokus. Er macht den Jüngern Mut, das Mahl nicht nur aus dieser Perspektive zu sehen, nicht nur aus der Perspektive des Passamals, sondern er gibt einen Blick in die Zukunft, im Angesicht des Leides. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass jetzt eine Zeit kommt, wo es nicht mehr nach Wein und Feiern zumute sein wird. Er weiß um die Peitschenschläge. Er weiß um die Demütigung. Er weiß um diesen Königsmantel, der aus Spott und Hohn über ihn gelegt wird. Er weiß um die Dornenkrone, die auf seinen Kopf geschlagen wird. Und er weiß um das Kreuz und die Nägel. Er weiß um das Leid, was kommt. Aber darauf legt er nicht seinen Blick, sondern er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ich dieses Mal wieder mit euch feiern werde. Es wird eine Zeit kommen, wo wir wieder miteinander dieses Mal feiern, wenn das Reich Gottes kommt. Dann werden wir wieder dieses Mal miteinander feiern. Jesus begegnet hier seinem Leid, ohne seine Hoffnung zu verlieren. Im Angesicht seines Leides, das kurz bevorsteht, verliert er nicht die Hoffnung aus dem Blick. Er gibt diese Hoffnung an seine Jünger weiter. Und wir sehen, dass die Jünger davon gelernt haben. Denn auch sie hatten diesen Blick, dass sie im Angesicht ihres Leides die Hoffnung auf das, was Jesus für sie erkauft hat, nicht verloren hat. Denn sie mussten nicht ans Kreuz gehen, wie Jesus es musste. Aber sie waren bereit, jedes Leid auf sich zu nehmen, weil sie wussten, die Hoffnung, die auf sie wartet, ist größer als aller Schmerz, der ihnen zugefügt werden könnte. Und so haben sie es, wenn sie es miteinander feierten, immer wieder diese Hoffnung im Blick gehabt. Sie haben nicht das Leid ausgeklammert, sondern der Fokus wurde entscheidend. Und der Fokus ist dabei wichtig, sehr, sehr wichtig, weil er darüber entscheidet, was nehme ich primär in den Blick? Was nehme ich primär in den Blick, wenn ich mein Leben betrachte? Sehe ich primär mein Leid oder sehe ich primär die Hoffnung? Und dann wird der ein oder andere sagen, ich bin nicht so der Optimist, ich bin der Realist. Und die Realität sieht gerade sehr, sehr schlecht aus. Deswegen konzentriere ich mich auf die Realität und die sieht gerade nicht gut aus. Unser Fokus entscheidet darüber, wie wir mit Leid, mit Schwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit, Schmerz, Krankheit und Angst umgehen. Und ein Experiment hat das sehr stark verdeutlicht. Und Es wird unter dem sogenannten Super Mario-Effekt zusammengefasst. Ein psychologisches Experiment, was ein YouTuber namens Mark Rober veranstaltet hat. Mark Rober ist ein NASA-Ingenieur, der jetzt angefangen hat, YouTube-Videos zu machen. Also der Typ hat an dem Roboter gearbeitet, der auf dem Mars gelandet ist und uns schöne Bilder schickt. Und da hat er gesagt, ach, Roboter ins Weltall schicken ist nicht so mein Ding, ich mache irgendwelche Videos. Der hat zum Beispiel ein Ei aus dem Weltall fallen lassen und geguckt, ob er etwas bauen kann, damit es nicht zerbricht, wenn es aufkommt. Und da war viel Weisheit mit da drin, dass es zum Beispiel aufgeheizt werden muss, wenn es hochgeht, ohne gekocht zu werden, weil es oben ja kälter ist und so weiter und so fort. Aber er hat seinen Abonnenten gesagt, nehmt doch mal bitte an einem Test teil, an einem Spiel teil. Ich möchte, dass jeder lernt zu programmieren. Und er hat ihnen eine ganz einfache Aufgabe gegeben. Er hat mit Hilfe von ganz einfachen Befehlen, die seht ihr auf der rechten Seite, ihnen das Ziel gegeben, dass das Auto vom Start bis zum Ziel manövriert werden muss, indem Programmierbefehle eingefügt werden. Und die Leute haben daran teilgenommen. Der hat mehrere, ich glaube 10 oder 15 Millionen Abonnenten so um den Dreh. Und viele, viele Leute haben daran teilgenommen, dieses Spiel gespielt. Was sie nicht wussten, ist, dass sie dabei an einem Experiment teilnahmen. Denn die Leute wurden ganz zufällig zugeordnet in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die konnte versuchen, und wenn sie etwas versucht hat, dann wurde gesagt, und wenn ein Fehler geschah, dann wurde gesagt, tut mir leid, du hast einen Fehler gemacht, versuch's doch noch einmal. Die andere Gruppe, die kriegte von den 100 Punkten, die ihnen am Anfang gegeben wurden, 5 abgezogen. Und dort dann wurde gesagt, oh, du hast einen Fehler gemacht, die wurden jetzt 5 Punkte abgezogen, versuch es noch einmal. Und das Ergebnis war sehr interessant. Die Gruppe, denen die Punkte abgenommen wurden, die haben eine deutlich niedrigere Erfolgsquote gehabt. Nicht, weil dort nur die dummen Leute da waren, sondern es zeigte sich, die Gruppe, denen keine Punkte abgezogen wurden, die Sicherheit hatten, die haben es einfach häufiger versucht. Die hatten eine 70-prozentige Lösungsquote. Warum? Weil die Leute es immer und immer wieder versucht haben. Die Leute, denen die Punkte abgezogen wurden, haben es im Durchschnitt 5-mal versucht und dann abgebrochen. Die Leute, denen keine Punkte abgezogen wurden, die haben es im Durchschnitt 12-mal versucht. Und daher die höhere Quote des Erfolgs. Was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Jetzt erzähle ich etwas über einen YouTuber. Weil der Fokus der Leute sehr interessant war. Die haben nämlich diesen Super Mario-Effekt dabei festgestellt. Denn habt ihr euch schon mal gefragt, warum junge Menschen permanent spielen? Das waren Punkte, das waren 5 Punkte, die ihnen abgezogen wurden, die nichts, davon konnten die sich nichts in der realen Welt kaufen. Nichts. Aber die Bestätigung, hey, du kannst es, versuch's doch noch einmal, hat dazu geführt, dass sie es nochmal versucht haben, weil sie nicht Angst hatten zu versagen. Und darum sitzen Jugendliche immer wieder vor Aufgaben, sitzen und daddeln und machen und spielen, versuchen ein virtuelles Monster aus Pixeln zu besiegen, um irgendwelche Punkte zu erlangen, weil sie nichts zu befürchten haben. Kann es sein, dass unser Fokus nicht bestimmt ist von diesem Super Mario-Effekt oder von der Hoffnung, die Jesus uns gibt im Angesicht von Leid und Herausforderung? Sondern dass unser Fokus davon bestimmt ist, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn ich versage? Ist dann Gott böse auf mich? Zieht er mir quasi was von meinen Punkten ab? Wird meine Belohnung dann kleiner? Was ist, wenn ich falle? Was ist, wenn ich es versuche und es nicht schaffe? Was ist, wenn ich im Glauben nicht vorwärts komme? Was ist, wenn ich mit dieser Krise gerade nicht umgehe? Wenn wir die Gaben des Herrn gereicht bekommen, dann ist da Hoffnung. Allein seine Gnade genügt. Wir sind befreit. Unsere Zukunft ist gesichert. Wenn wir an ihm festhalten, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Er hat für uns gesorgt. Wir können mutig auch den Herausforderungen unseres Lebens begegnen, auch wenn sie uns Angst machen. Denn unser Ziel ist klar. Auch wenn wir Angst haben, brauchen wir nicht zu verzweifeln, weil wir nicht alleine in dieser Schwierigkeit sind. Und das ist die Frage an uns heute, bevor wir uns anschauen, worin diese Hoffnung besteht und was diese Hoffnung uns alles verheißt. Lass uns doch mal kurz innehalten und schauen, wie gehst du denn um im Angesicht von Leid? Wie gehst du denn um, wenn du Angst hast vor einer großen Herausforderung? Hast du Angst zu versagen? Denn was sollen denn die Leute denken? Das ist als Pastor immer wieder eine Herausforderung, Schwäche zu zeigen. Was ist, wenn die Leute denken, oh, so gut ist er gar nicht, der hat es ja gar nicht im Griff. Was ist denn mit dir, wenn da plötzlich eine Diagnose kommt, mit der du nicht gut umgehen kannst? Kannst du diese Angst zulassen oder fliehst du davor? Denn das ist einer der Mechanismen, mit denen wir oft mit diesen Krisen, im Angesicht von Krisen umgehen. Wir fliehen. Wir stürzen uns in Arbeit, wir stürzen uns in Ablenkung, vielleicht sogar fromme Ablenkungen. Wir arbeiten ganz viel in Gemeinde mit und so, statt uns mit dieser Sache auseinanderzusetzen, statt dieser Sache zu begegnen. Vielleicht relativieren wir das, nicht mit frommen Argumenten, sondern wir sagen, ja, das ist schon okay, das so schlimm ist das gar nicht. Aber wir stellen uns nicht wirklich dem Schmerz. Andere schotten sich ab. Sie ziehen sich zurück. Da sind Zweifel, da ist Verletzung, da ist Trauer. Aber statt diesem Schmerz zu begegnen, die Wünsche unseres Herzens auszusprechen, schotten wir uns ab. Wir ziehen uns zurück. Jesus macht das nicht. Er flieht nicht in sich selbst, sondern er setzt sich mit seinem Schmerz auseinander. Im Garten Gethsemane. Macht das sehr deutlich. Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bitte. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ehrlich, konfrontativ. Im Angesicht dieses Leides, dieses unfassbaren Leides, was Jesus erleidet, geht er diesen Weg. Wie gehst du damit um? Vielleicht bist du ein optimistischer Typ. Es wird schon gut werden. Grundsätzlich eine hilfreiche Einstellung. Doch wenn sie nicht ein Fundament, wenn der Optimismus, den wir haben, nicht ein Fundament im Evangelium hat, wird eine Krise, die wir plötzlich nicht mehr im Griff haben, uns den Boden komplett wegreißen. Wir brauchen diese Hoffnung, die Jesus uns verspricht und die uns im Abendmahl begegnet. Im Angesicht von Leid dürfen wir die Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren. Und dafür ist das Abendmahl so gut. Weil im Abendmahl uns dieses Mahl begegnet, was Jesus uns verheißt. Es wird die Zeit kommen, da werden wir dieses Mahl miteinander feiern in einer neuen Art und Weise. Wenn ich von diesem neuen Wein trinken werde, wo nicht mehr deine Sünden über dich regieren, wo nicht mehr Krankheit, Schmerz und Leid. Und somit ist das Mahl ein Vorgeschmack. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Jedes Mal, was du zu dir nimmst, führt dich näher an das Mahl, was einmal in der Vollendung mit Christus geführt wird. Es ist wie ein Vorgeschmack, es ist wie der Geruch, den du in die Nase nimmst, wenn du jetzt heute Nachmittag vielleicht hier durch die Siedlung gehst und du die Grills riechst. Es ist der Vorgeschmack. Du kannst dich jetzt wahrscheinlich schlecht in den Garten von den Leuten, die du nicht kennst, schleichen, um dann das gute Grillgut zu genießen. Aber sobald du das riechst, weißt du, oh, die Grillsaison ist da. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Die Gaben, die du empfängst, sind ein Vorgeschmack auf das, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist ein Vorgeschmack auf die Erlösung. Die Erlösung nicht nur von der Sünde. Wenn wir einander zusagen, wenn Jesus uns den Kelch gibt und er sagt, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut. Es steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Wenn Jesus hier über die Vergebung der Sünden spricht, dann spricht er nicht nur dafür, dass das weg ist, was ich getan habe, dass ich gelogen habe oder ähnliches, sondern alle Konsequenzen der Sünde sind danach weg. Wenn wir dieses letzte Mal feiern und wenn uns Christus bei seinem Hochzeitsmahl den Becher reichen wird, den Kelch reichen wird, dann sind unsere Sünden nicht nur vergeben, sondern auch die Konsequenzen der Sünde. Und diesen Blick schenkt uns Johannes in Offenbarung 21. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod, keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei, keine Schmerzen. Denn was früher war, ist vergangen. Wenn dieser Becher, wenn dieser Kelch uns gereicht wird, wenn das vollendet ist, dann sind wir erlöst. Nicht nur von unserer Sünde, sondern die ganze Schöpfung ist erlöst von der Macht und von den Folgen der Sünde, nämlich Tod und Trauer. Die Bilder gestern von dem Zugunglück aus Indien gehören der Vergangenheit an. Keine Toten durch Drohnenangriffe. Keine Tote mehr in den Flüchtlingscamps im Sudan. Keine weinenden, hungernden Kinder, weil einige Menschen unbedingt reicher werden wollen. Die Sünde ist besiegt. Und jedes Mal, wenn wir aus dem Kelch trinken, ist es ein Vorgeschmack auf diese Erlösung. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo das Realität wird. Und weißt du was? Die Folgen deiner Sünden werden dann auch weggenommen werden. Vielleicht wird dir Jesus die ein oder andere Träne mehr abwischen müssen, weil du so viel ertragen musstest. Aber der Zeitpunkt kommt, wo Jesus sagt, was früher war, das ist vergangen. Die Sünde regiert nicht mehr. Und jedes Mal, wenn wir dieses Mahl feiern, ist es ein Vorgeschmack auf diesen Zeitpunkt. Doch es ist noch mehr. Es ist ein Vorgeschmack auf das Reden und die Gegenwart Gottes in einer völlig neuen Form. Es ist eine viel tiefere und intensivere Form, als wir uns jetzt vorstellen könnten. Paulus schreibt, dass Gott einmal sein wird, alles in allem. Und er beschreibt diese Zeit in 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn das, was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Es wird die Zeit kommen, wo wir ihn erkennen werden. Und hier das Vollkommene ist nicht die Bibel. Denn in Vers 12 steht, wir werden Gott erkennen, wie er uns erkennt. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibel lest. Vielleicht erkennt ihr ihn viel besser als ich. Aber diese Auslegung passt nicht. Es gibt diese Auslegung. Wer sie als biblisch bezeichnet, der muss sehr gute Argumente haben. Ich sehe sie auf gar keinen Fall. Worüber Paulus hier aber spricht, ist, er sagt, die Art, wie wir Gott jetzt wahrnehmen, ist begrenzt. Weil wir in einem menschlichen Leib stecken und nur durch den Heiligen Geist, der unserem Geist, der noch gekennzeichnet ist von der Sünde, Dinge empfangen, prophetische Einblicke. Und wir erkennen nur Bruchstücke. Es ist wie ein Spiegel, der trüb geworden ist, den wir sehen. Wir erkennen Gott nur in Teilen. Aber wenn das Vollkommene, wenn diese Zeit anbricht, wo Gott sein Reich vollkommen aufgebaut hat, dann werden wir ihn erkennen, wie er uns erkannt hat. Es ist eine neue Art der Gemeinschaft. Es ist eine intime, eine viel tiefere Art, als wir es uns jemals vorstellen können. Und die Propheten haben darüber gesprochen. Die Propheten, auch im Alten Testament, haben immer wieder darüber gesprochen, dass Gott eines Tages uns begegnen wird von Angesicht zu Angesicht. Die höchste Form der Begegnung, die wir uns vorstellen können. Da ist das Reden nicht nur bruchstückhaft. Da ist nicht immer wieder dieses Gefühl, ich wollte es irgendwie ausdrücken, ich schaff's aber nicht. Ich sehne mich so sehr nach dir, Gott, aber ich verstehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Vielleicht geht es dir gerade so oder in einer Krise, die du hast oder vor kurzem hattest, dass du sagst, Gott, wo warst du? Ich weiß, dass du da bist, aber es ist irgendwie nur bruchstückhaft. Wenn dir der Kelch gereicht wird, wenn dir das Brot gegeben wird, dann ist es ein Vorgeschmack auf die Zeit, dass Gott so greifbar wird, wie das Brot, was du schmeckst. Wie der Traubensaft, der Teil von dir wird. Er wird da sein. Und es ist nicht mehr nur, es könnte sein, dass, sondern er ist plötzlich gegenwärtig, ganz. Und darüber spricht Johannes nämlich auch in Offenbarung. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Keine Mittler mehr. Gott wird da sein. Alles in allem. Und jedes Mal, wenn wir das Mahl feiern, ist es ein Vorgeschmack auf diese Zeit, dass da eine neue Art der Gemeinschaft möglich ist. Und vielleicht ist gerade in deiner schwierigen Zeit, in deiner Krise, Gott nicht greifbar, nicht erfahrbar. Die Diagnose macht dir so viel Angst und du weißt nicht, wie die Perspektive aussieht. Wenn du von den Gaben des Herrn nimmst, ist es ein Vorgeschmack auf die Zeit, wo dieser Vorhang weggenommen wird, dass Gott die ganze Zeit schon da war. Es wird eine Zeit geben, wo du nichts anderes mehr brauchst als nur seine Gegenwart. Wo er komplett ausreicht. Und als letztes ist der Vorgeschmack auf die neue Gemeinschaft auch zwischen den Menschen. Denn wenn wir an dem Tisch des Herrn zusammenkommen und auch von den Gaben nehmen, das habe ich das letzte Mal entfaltet, dann sind wir alle angewiesen auf diese Gaben. Aber es wird eine Zeit kommen, wo alle Barrieren, alle Unterschiede plötzlich weggenommen werden. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Danach sah ich eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen, die standen vor dem Thron, vor dem Lamm. Sie trugen weiße Gewänder und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und vom Lamm. Jedes Mal, wenn wir in Gemeinschaft, in unserer Unterschiedlichkeit das Mahl feiern, dann ist es ein Vorgeschmack auf diesen Zeitpunkt, wo die Nationen nicht auf ihre Unterschiedlichkeiten beharren, sondern in ihren Unterschiedlichkeiten zusammenkommen vor diesem König. Und eine schlechte Nachricht, die meisten, die dabei sein werden, werden nicht weiß sein. Und sie werden nicht Deutsch sprechen. Sorry. Auch nicht Russisch. Wenn wir allein die jetzige Kirche unserer Zeit anschauen, dann ist die Vielfalt so gewaltig und so schön. Und dann spielt es plötzlich keine Rolle. Dieses Gefühl, oh, warum sagt er das, dass jetzt da nicht Deutsch gesprochen wird? Dieses Gefühl wird aufhören. Weil es plötzlich keine Rolle mehr spielt. Es spielt plötzlich keine Rolle, ob Deutsch gesprochen. Du bist mit einem Bruder, vielleicht aus dem 16. Jahrhundert zusammen. Oder mit einer Schwester aus dem 13. Und die sagt, weißt du, Jesus hat mich durch die Zeiten der Pest und der Krankheit durchgetragen. Und dann erklärst du der Person, dass du in einem Zeitalter gelebt hast, wo die ganze Welt miteinander verbunden war, wo du in ein Flugzeug steigen konntest und ans andere Ende der Welt fliegen konntest. Und die wird sagen, was? Was hast du mit Mission gemacht? Das ist ein anderes Thema. Aber versteht ihr, die Barrieren werden aufgebrochen sein, weil Christus in der Mitte ist. Die kulturellen Grenzen werden weg sein. Und Jesus ist das Zentrum. Kein Krieg mehr. Oh, zu welchem Territorium gehört in dieser Landstrich? Wohin gehört denn diese Halbinsel? Nein, wir sind vereint in dem einen Christus. Und an den Tischen, an denen wir zusammenkommen, wo wir die Gaben empfangen, feiern wir einen Vorgeschmack auf dieses Festmahl, was alle Generationen, was alle Nationen einmal erleben werden. Also lasst uns dieses Mahl feiern mit Hoffnung. Lasst uns dieses Mal feiern und diese Hoffnung, unseren Fokus neu auf das richten, was Christus für uns erkauft hat. Lasst uns dieses Mahl feiern. Feiern mit einer neuen Perspektive, dass es uns Kraft gibt in den Herausforderungen, in denen wir uns gerade befinden. Bei all den Fragen, ob es vielleicht ein neuer Arbeitszweig ist, wo du dich engagieren musst. Vielleicht ist es die Frage, wie du mit den Herausforderungen umgehst, mit der Einsamkeit. Lass es uns feiern als Vorgeschmack auf das, was Gott einmal für uns vorbereitet hat. Und ich lade euch ein, den, der dieses Mal überhaupt möglich gemacht hat, durch das, was wir jetzt gleich miteinander singen werden, anzubeten. Ein Lied, was einmal gesungen wird, würdig das Lamm, das geopfert ist. Singt es mit, betet diesen König an und bereitet euch damit vor auf das Mahl, was er gleich mit euch feiern will. Amen.